Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Henning Hubert am Mikrofon herzlich willkommen. Gleich zu Beginn bei uns die Türkei, die Arbeitsgenehmigungen verweigert für mehrere bislang dort akkreditierte deutsche Medienvertreter. Wir fragen nach einer Reaktion der deutschen Politik. Zwischen vordergründigem Abstimmungssieg und Sparprogramm, der gebührenfinanzierte Rundfunk in der Schweiz ein Jahr nach der No-Billag-Volksinitiative. Wir fragen, ob es noch wichtig ist, in welchem Kontext was gesagt wird. Anlass ist der Divers-Toilettenwitz von Annegret Kramp-Karrenbauer beim Stockacher Narrengericht. Zunächst aber in die Türkei, wo drei deutschen Medienvertretern die Akkreditierung verweigert worden ist. Wen es trifft bei diesem jährlichen Lotteriespiel um die Pressekarte und was das bedeutet, darüber zunächst der ARD-Kollege Michael Lehmann aus Athen.
Es sind Tage großer Ungewissheit für deutsche Journalisten in der Türkei. Drei ihrer Kollegen hatten am Freitag erfahren, dass sie ihre Pressekarte und damit ihre Arbeitserlaubnis für die Berichterstattung aus der Türkei nicht mehr bekommen sollen. Es traf ZDF-Korrespondent Jörg Brase, Thomas Seibert von der in Berlin erscheinenden Tageszeitung Tagesspiegel und Halil Gülbiers, einen freien Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks, der jahrelang teilweise auch sehr kritisch über die Türkei berichtet hatte.
Ich habe damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass irgendwann mal sie nicht mehr verlängert werden würde, denn die Situation für die Journalisten in der Türkei wird immer schlimmer. Die Arbeitsmöglichkeiten werden immer mehr eingeschränkt. Und als ich dann die Mail gesehen habe, dachte ich schon, dass eine gezielte Selektion durchgeführt wird.
Per Mail kam die Nachricht an die drei deutschen Berichterstatter, dass das türkische Presseamt ihnen die Akkreditierung für 2019 nicht genehmigt. Einige Korrespondenten haben ihre Pressekarte bereits ausgehändigt bekommen, andere, wie auch die beiden ARD-Hörfunkkorrespondenten in Istanbul, haben bisher nur die schriftliche Zusage ebenfalls per Mail erhalten, dass sie ihre Pressekarte für 2019 noch erhalten werden. Dieses Prozedere schafft ein Klima der Unsicherheit. Für Erol Önderoğlu, den Türkei-Experten von Reporter ohne Grenzen, ist das von der türkischen Führung so ganz bewusst gewollt.
Everybody knows that in Turkey.
Jeder weiß, dass die Medienvielfalt in der Türkei in großer Gefahr ist. Und wenn die Behörden nun ausländischen Reportern keine Arbeitsgenehmigung mehr ausstellen, dann heißt das schlichtweg, sie wollen die Medienlandschaft endgültig auf Linie bringen. Im Sinne der türkischen Regierung.
Mit Pressekarte, so erleben das die vor allem in Istanbul angesiedelten deutschen Berichterstatter, können sie sich in der Türkei frei bewegen, Pressekonferenzen besuchen und auch Interviews auf der Straße führen. Eine andere Frage ist, wie frei sich die Menschen in der Türkei noch fühlen können, wenn sie kritische Aussagen vor den Mikrofonen und Kameras ausländischer Medien machen. Mustafa Yeneroğlu, türkischer Parlamentsabgeordneter aus der Regierungspartei AKP, hat gegenüber der ARD erklärt, dass er den Entzug der Akkreditierungen für drei deutsche Journalisten für falsch hält. Sie schadeten dem Ansehen der Türkei. Der Chefredakteur des Tagesspiegel, Matthias Müller von Blumenkron, beschreibt, was de facto das Arbeitsverbot für seinen Korrespondenten in der Türkei, aber auch für viele in Deutschland lebende Türken bedeutet.
Wir sind die führende Tageszeitung in der deutschen Stadt mit der größten türkischen Community. Und denen geht jetzt eine wichtige Stimme verloren.
Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall, bezeichnete die Entscheidung des türkischen Presseamtes als einen neuen Eingriff in die Pressefreiheit in der Türkei.
Es geht darum, unliebsame Stimmen verstummen zu lassen. Türkische Journalistinnen und Journalisten leiden schon seit langem darunter. Dass Korrespondentinnen und Korrespondenten jetzt ihre Arbeit nicht mehr frei machen können, ist ein echtes Problem. Und wir in Deutschland werden über die Verhältnisse in der Türkei dadurch nur noch unzureichend informiert.
So der DJV-Vorsitzende Frank Überall im Beitrag von Michael Lehmann. Mitgehört hat Sevim Dabdelen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion und Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag. Frau Dabdelen, machen Sie sich auch Sorgen darüber, dass Sie künftig nur noch unzureichend in deutschen Medien aus der Türkei informiert werden?
Na, zumindest, Herr Hubert, wird es so sein, dass wir weniger Stimmen haben. Die Vielstimmigkeit und die Vielfalt der Berichterstattung wird natürlich darunter leiden, dass so viele gute, renommierte Journalistinnen und Journalisten nicht mehr in der Türkei vor Ort berichten können, Und das ist eine Entwicklung aber schon der letzten Jahre. Wir haben ja mittlerweile mehrere Journalistinnen und Journalisten, die früher aus der Türkei berichtet haben und mittlerweile in Nachbarländern sich niedergelassen haben, weil sie eben nicht mehr die Akkreditierung bekommen haben und können von Nachbarländern aus erst berichten. Und das erschwert natürlich die Berichterstattung.
Können auch Sie nur raten, warum es ausgerechnet diese drei Kollegen getroffen hat?
Also es sind ja nicht nur diese drei Kollegen betroffen von den Einschränkungen der Pressefreiheit. Zunächst einmal ist es so, dass es ja fast schon über 150 Journalistinnen und Journalisten gibt, türkische, die in türkischen Gefängnissen sind, laut Institutionen dort. Es gibt fast 200 Medienunternehmen, die in den letzten Jahren geschlossen worden sind. Es gibt im Moment ganz aktuell diese drei plus 17 weitere deutsche Journalisten, die auf ihre Akkreditierung warten, und rund 30 andere ausländische Journalisten. Das heißt, also ungefähr 50 Journalistinnen und Journalisten sind jetzt bei dieser Akkreditierungsgeschichte davon betroffen. Drei haben jetzt ihre Ablehnung bekommen, werden, so wie ich davon ausgehe, auch rechtlich dagegen vorgehen. Was aber auch schwierig sein dürfte, weil die Justiz in der Türkei eine ziemlich gelenkte Justiz ist. Und insofern ist das natürlich kein Einzelfall, sondern es ist eine Entwicklung der Einschränkung der Pressefreiheit, und es ist eine Entwicklung, die jetzt kurz vor den Kommunalwahlen in der Türkei natürlich auch der gesellschaftlichen, konjunkturellen Situation auch geschuldet ist, nämlich den Wahlkampf.
Dann gehen wir mal aufs glatte diplomatische Parkett. Das Auswärtige Amt hat protestiert beim türkischen Botschafter. Was erwarten Sie von der Bundesregierung in Sachen Pressefreiheit?
Nun ja, also ich finde es eher lächerlich, wie Herr Bundesaußenminister Heiko Maas hier protestiert hat, nämlich mit einer SMS-Anfrage an seinen Kollegen, den Außenminister Çavuşoğlu. Ich finde, man muss Schluss machen mit so einer SMS-Diplomatie, ein auf Kumpel. Die Bundesregierung muss mit dem türkischen Präsidenten Klartext sprechen. Nur das versteht er. Wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass nur auf Druck hin er versteht, nur die Sprache versteht, wenn man Druck ausübt. Und deshalb ist es natürlich wichtig, klarzumachen, dass diese Journalistinnen und Journalisten, die sich ja überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen haben, dass sie ihren Job dort ausüben können und müssen. Und andererseits ist natürlich auch Auswirkungen geben wird in den deutsch-türkischen Beziehungen. Anders wird man das nämlich nicht erreichen.
Jetzt sind Sie von der Opposition. Was hören Sie denn jetzt aus dem SPD-geführten Außenministerium über diese SMS hinausgehend?
Nun, dass man in Gesprächen sei, aber ich meine, ich frage mich beispielsweise, warum man statt eines freundlichen Smalltalks einfach eine diplomatische Sprache wählt, wie beispielsweise die Einbestellung des türkischen Botschafters. Das macht man nicht, weil man sich nicht traut, und deshalb wird die Bundesregierung auch wie ein Tanzbär durch die Manege geführt von der türkischen Regierungsseite, weil die türkische Regierung versteht nur die Sprache des Drucks. Und wenn man glaubt, ihn hofieren zu müssen, die türkische Regierung und den Präsidenten Erdogan, dann wird sich der Präsident nur ermutigt fühlen, weiterzumachen. Und deshalb glaube ich, ist es auch eine Nummer zu groß offensichtlich für Heiko Maas, der meint, mit einer SMS-Anfrage nach Ankara seinen Protest ausschließlich stattfinden lassen zu müssen. Hier muss auch die Bundeskanzlerin das zur Chefsache machen für die Pressefreiheit.
Wenn das nicht gelingt, Sie haben ja nun mit Can Dündar der Fall Erdogan auch geschrieben, wie kommen Sie denn heute an Ihre Informationen? Ohne Pressekarte ja sowieso, Sie bereisen seit Jahren die Türkei nicht. Also was für einen Plan B gibt es?
Nun, für viele Menschen ist es natürlich schwierig, wenn man nicht die Kontakte hat. Ich bin ja regelmäßig im Austausch auch mit Schriftstellern, Journalisten, Gewerkschaftern und so weiter in der Türkei und versuche mir da natürlich mein Bild zu komplettieren. Aber es gibt natürlich auch alternative Medien. Es ist zwar so, dass die Presselandschaft in der Türkei jetzt fast schon zu 90% nur noch unter der Kontrolle der türkischen Regierung stattfindet. Das sind ja nur noch regierungsnahe Konzerne, die Medienberichterstattung produzieren. Aber es gibt halt noch einige andere, über die hatte der Weltkorrespondent Deniz Yücel, als er im Gefängnis war, ja auch geschrieben, beispielsweise eben die Zeitung Evrensel, die ist ja auch im Internet einsehbar, oder eben Birgün, die zwar eingestellt ist, aber jetzt in Deutschland Exiljournalistinnen und Journalisten von Birgün jetzt hier das auch nochmal herausgeben wollen. Can Dündar selbst auch, Özgürüz sein Projekt und auch das Radioprojekt. Das sind schon Möglichkeiten, die Journalistinnen und Journalisten auch zu unterstützen, um ihren Job zu machen, um Informationen auch zu gewinnen aus der Türkei, die nicht unter der Kontrolle der Regierung sind. Aber ich muss sagen, natürlich ist es schwierig für den gemeinen Bürger, der in Deutschland lebt, der kauft sich einen Tagesspiegel oder guckt sich einen ZDF-Beitrag und hat natürlich eine andere Möglichkeit. Die Hürde ist natürlich viel kleiner so. Und das wird aber natürlich bewusst von der türkischen Regierung jetzt hintertrieben, weil sie eben nicht wollen, dass es einen anderen Blick auf die Türkei gibt, als die von der Regierung gewollt ist.
Die Einschätzung von Sevim Dadelen von der Linken, Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag. Danke für das Gespräch nach Berlin.
Ich danke Ihnen, Herr Hilbert.
Heute vor einem Jahr hat die Schweiz Ja gesagt. Ja zum Service Public, zum weiterhin durch Gebühren finanzierten Rundfunk. Die Schweizer hatten damit per Volksabstimmung die Initiative No Billag zurückgewiesen. Billag hieß in der Schweiz bei vielen unbeliebte Rundfunkgebühren-Einzugszentrale, benannt nach Bill für Rechnung und AG für Gesellschaft. Die hatte der Kampagne den Namen gegeben. Die Initiative führte in der Schweiz zu einer großen öffentlichen Diskussion und auch außerhalb des Landes zu großer Aufmerksamkeit. Grundfrage: hohe Kosten für was? Das Ergebnis war am Ende sehr eindeutig. Nahezu 72% der Wähler entschieden für diese Art von öffentlich-rechtlichem Rundfunksystem. Was sich seitdem dennoch verändert hat, neben der Gebührensenkung? Es sieht so aus, als hätten die Akteure innerhalb der schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG den Warnschuss gehört. Ein Jahr nach No Billag, eine Bilanz aus der Schweiz von Marion Barzen.
Rüdi Matter, Chef des deutschsprachigen Großen Schweizer Rundfunks SRF, hat Lehren gezogen.
Wir haben zum einen die Zahl der großen Shows in der Unterhaltung reduziert und wir konzentrieren die Standorte. Am Standort Zürich, da reduzieren wir auf einen großen Standort und wir wollen auch Kolleginnen und Kollegen aus der Information in Bern nach Zürich holen.
Konzentration heißt Kostensparen, das ist die eine Lehre. Die andere ist, junge Menschen wieder ans öffentlich-rechtliche System zu binden. Gerade die Jungen hatten nämlich überwiegend für einen gebührenfinanzierten Rundfunk gestimmt, obwohl sie den gar nicht so viel nutzen. Also braucht es junge Angebote, sagt Matter, wie selbstproduzierte Serien. Und man müsse dorthin gehen, wo junge Leute sich informativ bewegen. YouTube, Instagram und auch etwas vorhalten.
Wir haben selbstverständlich unsere eigenen Plattformen, aber wir haben mittlerweile auch immer mehr Kompetenz, wie wir uns auf Social Media bewegen, wie wir uns auf Drittplattformen positionieren.
Das alles musste der selbst etwas überalterte Funk lernen. Auch, dass er sich wieder mehr um seine Kunden kümmert, sagt Matter. Man habe lange Zeit die Hörer-Zuschauer-Bindung vernachlässigt. Jetzt gäbe es regelmäßige Chats. Er selbst als Chef des Hauses sei oft bei Zuschaueranfragen im Fernsehen dabei. Und ausdrücklich werde das Publikum zu Besuchen ins Funkhaus eingeladen. 30.000 seien in diesem Jahr gekommen.
Diese intensive öffentliche Präsenz, dieses zur Verfügung stehen für Gespräche, für Kontakte, das haben wir sehr viel intensiver gemacht und ich sehe auch nicht so viele Häuser in Europa, die das so machen, wie wir es heute machen.
Medienwissenschaftler Lennartz Udriss von der Universität Zürich hält das für den richtigen Weg, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz weiter bestehen kann. Gerade für dieses Land sei er unersetzlich, aus zwei Gründen.
Er bietet gerade im Informationsbereich eine überdurchschnittlich hohe Qualität. Und der öffentliche Rundfunk ist wichtig, weil er in allen vier Sprachregionen ein einigermaßen attraktives Radio- und Fernsehangebot anbietet.
Das Volksvotum hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus der Schusslinie geholt. Auch weil die privaten Medien, die Kampagne gegen ihn mitgeführt hatten, erst einmal befriedet sind. dass die Gebühren gesenkt und die Beiträge nach Haushalten und nicht wie früher nach Geräten berechnet werden, tat ein Übriges. Denn damit konnte die unbeliebte Billag, deren Mitarbeiter wie in Deutschland unangemeldeten Geräten auflauerten, abgeschafft werden. Jetzt geht es darum, die Zukunft zu sichern, sagt Medienexperte Udris, und zwar mit diesem Ziel.
Dass man eben mittel- und langfristig es schafft, ein Mediensystem zu haben in der Schweiz, in dem es sowohl einen starken öffentlichen Rundfunk gibt, als auch starke private Medien. Also da müssen die verschiedenen Medien eben auch an einem Strang ziehen.
Der Medienwissenschaftler Lindartz Udris im Beitrag von Marion Bartzen.
Medias Res. Drei Fragen an
Prasanna Omen. Ich arbeite als Moderatorin und Öffentlichkeitsberaterin in der ganzen Bundesrepublik.
Was läuft gut in den Medien?
Es läuft gut, dass es soziale Medien gibt, in denen sich eine große Gruppe formiert, die aufzeigt, was nicht gut in den klassischen Medien läuft. Also Blattkritiken, Sendungskritiken, Narrativkritiken werden mittlerweile viel schneller und viel stärker formuliert. Und darüber freue ich mich.
Was läuft schlecht in den Medien?
Nach wie vor wird mit Stereotypen gearbeitet. Nach wie vor werden Menschen tatsächlich beauftragt, über andere zu schreiben, deren Geschichten sie gar nicht kennen oder deren Biografien sie gar nicht verstehen.
Und bei Ihnen?
Ich bin dankbar, dass es Amazon Prime und Netflix gibt und Sky, wo ich auch tatsächlich aus Serien und Filme einfach aus anderen kulturellen Kontexten mittlerweile gucken kann. Und das konsumiere ich.
Und jetzt an Rosenmontag nochmal schmutziger Dunstig. Stockacher Narrengericht, später Donnerstagnachmittag ist es, das dritte des SWR, überträgt zeitversetzt nach 20.15 Uhr den Prozess gegen die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, quasi wegen Männerausmerzung, vom Stockacher Narrengericht. Und die präsentiert gegen Ende einen Toilettenwitz, der dank Phoenix am Samstag auch bundesweit zu hören ist. Und links und rechts abgeschnitten, jetzt auch bei uns.
Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte Macchiato-Fraktion, die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja.
Jubel im Saal, die politisch-gesellschaftliche Elite Südwestdeutschlands ist da. Wie anders die Wahrnehmung in der Social-Media-Welt, auf Twitter eine Empörungswelle, Tenor unsägliche Witze über Minderheiten und, auch nicht unerwähnt, Twitter-Beistand von der AfD. Was geht da ab, fragen wir jetzt den Psychologen Tobias Diemlin. Er forscht und lehrt an der Universität Hohenheim im Fachgebiet Kommunikationswissenschaft am Lehrstuhl Medienpsychologie. Herr Diemlin, aufs Mediensystem geschaut, wie verändert Twitter den Karneval und Fasnacht?
Ja, also ich denke, dass es wahrscheinlich etwas mehr Pfeffer reinbringt, vor allem in allererster Linie dazu, dass gewisse Inhalte jetzt einfach viel leichter reproduziert werden können. Also wir sehen jetzt Clips, Mitschnitte und da hätte man früher in die Videoarchive gehen müssen. Und also das, was jetzt potenziell brisant ist, das kann ich jetzt direkt eben sehen. Und das kann dann dazu führen, dass es gewisse Empörungswellen vielleicht schneller schaffen, stärker schaffen. Und ja, man darf vielleicht nicht unterschätzen, dass jetzt auch Politiker quasi selbstständig Massenmedien bespielen können, also Hunderttausende von Followern haben. Und wenn dann ein Politiker nun meint, dass der Auftritt von Kramp-Karrenbauer kritikwürdig war, dann hat er da jetzt vielleicht mehr Gewicht, seine Kritik da anzubringen und andere Leute eben darauf einzusteigen.
Und was meinen Sie mit mehr Pfeffer? Wo? Jetzt auf Twitter oder auf der Karnevalsrede?
Also ob sich jetzt die Karnevalsreden verändert haben im Laufe der Jahre, das weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass da die Social Media dann großen Einfluss darauf haben. Wahrscheinlich ist es eher so, dass diese Strukturen jetzt so etabliert sind. Aber dass eben Social Media die Möglichkeit bietet, jetzt da Einblicke zu kriegen. Also ich könnte mir einfach auch vorstellen, dass viele derjenigen, die Social Media regelmäßig nutzen, einfach vielleicht auch so Karnevalssitzungen einfach sonst sich nicht angeschaut haben. Und dass es jetzt eben da vielleicht einfach so, man mehr Einblick bekommt, grundsätzlich Social Media ermöglichen Einblick in Denkweisen, Denkstrukturen von anderen, die man vorher auch geäußert hat, aber dann an Stammtischen oder in kleinen Pressekonferenzen, die aber eben nicht so leicht eben in die Gesellschaft gekommen sind. Also ich glaube, das ist durchaus, ja, also die Diskussion anregt und dadurch einfach mehr Pfeffer bekommt.
Die Diskussion anregen, bringt es die Debatte auch voran oder was können Sie da als Wissenschaftler zu sagen?
Also ich meine, das ist eine ganz schwere Frage, weil was jetzt uns als Gesellschaft voranbringt oder nicht, ist natürlich so ein heikler Bereich. Aber ich denke, etwas, was man schon sieht, ist das zugrunde liegende Problem, was angesprochen wird, ist ja berechtigt. Also es ist ja schon ein diskriminierender Witz, der jetzt auch nicht, da unterscheiden sich vielleicht die Meinungen, aber jetzt auch nicht so besonders gut gelungen ist. Und darauf aufmerksam zu machen, dass das eben eine Gruppe an Menschen ist, die Probleme haben, in der Gesellschaft vorzukommen, dass man eben, also jetzt intersexuelle Menschen und dass wir uns jetzt dafür ein Bewusstsein entwickelt haben, dass es eben da besondere Bedürfnisse gibt. Das ist ja eigentlich eine Errungenschaft und dass man eben sagt, naja, dann sollte man sich vielleicht eben, also Witze auf Kosten anderer waren schon immer heikel und ich könnte, oder man merkt es in vielen Stellen, dass da eben jetzt die Toleranz sinkt, dass ein größeres Empathievermögen vorhanden ist und dass man eben auch früher bereit ist zu sagen, so hey, den Witz, den hätt's jetzt nicht gebraucht.
Die Frage von Antidiskriminierung, von respektvollem Miteinander gilt 365 Tage im Jahr und auch zu Karneval. Das sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Das ist ja nun ein universalistischer Anspruch, den sie da formuliert hat. Beachten Sie als Medienwissenschaftler dennoch weiter den Kontext, in dem eine Aussage getroffen wurde?
Ja, und es ist etwas, was wirklich sehr wichtig ist. Weil häufig eben das, was ich gerade gesagt habe, dass man Einblicke in Dinge bekommt, die man sonst nicht gesehen hat, dass wir das aktuell noch lernen müssen. Ich glaube nicht, dass das jetzt bei Frau Kram-Karrenbauer zutrifft, aber grundsätzlich ist es schon so, dass man auf Twitter häufig, naja, spontan mal was postet, weil es eben wie ein Gespräch ist. Und dass man aber vergisst, dass das ja tatsächlich mehr oder weniger ewig auffindbar ist. Und dass das ein Prozess ist, den wir lernen. Also wir sind da nicht komplett naiv und die Menschen haben da schon in den letzten Jahren, glaube ich, viele Erfahrungen gesammelt, dass sie gemerkt haben, oh, da muss ich schon ein bisschen aufpassen und berechtigterweise. Aber gleichzeitig gilt es eben auch für denjenigen, der das liest, zu berücksichtigen, naja, unter welchen Umständen ist es denn geschehen und naja, dass einmal was rausrutscht, hinter dem man nicht steht, das kennt ja jeder und von daher denke ich, grundsätzlich würde ich mit der Empörung mich ein bisschen zurückhalten, aber jetzt in dem Fall Frau Kram-Karrenbauer, da trifft das wahrscheinlich nicht so zu.
Sehen Sie das also als die spezielle Verantwortung des Fernsehzuschauers?
Ja, also es geht schon in beide Richtungen. Also ist es immer leicht, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, zu sagen so, haha, das war jetzt aber gar nichts und dann zu vergessen, wie selbst einem das auch passiert. Und von daher, ja, hat auch, wie ich finde, auch der Rezipient, der auch eine gewisse Verantwortung, ja, und so eine gewisse Menschlichkeit, ein gewisses Zugestehen von Fehlern sollte drin sein, gerade wenn es eben nicht Profis sind und Politiker sind Profis, die sind dazu ausgebildet, aber einem jeden kann es mal passieren, auch mal vielleicht sich im Tweet oder so mal zu vergreifen, wie es sonst ja auch geschieht.
Sagt Thomas Dienin, Medienpsychologe an der Uni Hohenheim. Vielen Dank.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Walter Hörmann, ich bin Chefredakteur von Freies Wort und Südthüringer Zeitung hier in Südthüringen. Und unser großes Thema in der Ausgabe morgen ist die Studie des Leibniz-Instituts, die auf den Kern zurückgebrochen fordert, die ländlichen Räume aufzugeben und nur noch in den Ballungsräumen zu investieren und staatlich zu fördern. Für eine Region, die sich als ländlicher Raum begreift, ist das eine empörende Sicht auf die Dinge und auch auf die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre.
Und das war Medias Res. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Mehr unter deutschlandfunk.de/mediasres. Literarisch-musikalisch geht es weiter im Büchermarkt mit Gisa Funk. Unter anderem geht es um Dirk von Lowzows Buch aus dem Dachsbau.